guten Gewissens auf dem heiligen Weg ist das Thema. Wir sind auf unserer langen Reise durch die Apostelgeschichte nun im 24. Kapitel angekommen. Und die beiden letzten Predigten in dieser Serie, also das war am vorletzten und am drittvorletzten Sonntag, die haben uns ja eindringlich die Souveränität und Allmacht Gottes ins Herz gesprochen. Ich bin immer noch bewegt davon, was der Werner da an Wucht, was der Geist Gottes an Wucht uns zugesprochen hat. In einem Bibelwort zusammengefasst, es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Majestät, alle Macht ihm. Und heute hören wir, was die Allmacht und Gnade Gottes mit denen macht und in denen macht, die sich ihr als Erlöste dankbar zur Verfügung stellen. In diesem langen Kapitel, das eine ganze Bibelseite umfasst, lese ich jetzt nur in der Mitte das Zeugnis des Paulus. Es juckt einen sehr, 2 Stunden zu predigen, es steckt so viel drin. Aber jetzt geht es nur um die Verse 14 bis 16. Da sagt Paulus, das bekenne ich, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch Sie selbst haben, nämlich die Verfolger, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Sehen wir uns mal die Zusammenhänge an, in denen Paulus diese Worte spricht. Wir erinnern uns noch, er war durch das Eingreifen des römischen Militärs vor einem Attentat bewahrt worden und von Jerusalem nach Caesarea am Meer gebracht worden. Und dort residiert der Statthalter Roms. Und er hieß schon längst nicht mehr Pontius Pilatus, sondern zu diesem Zeitpunkt hieß er Antonius Felix. Und das war ein übler Mensch. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schreibt von ihm, dass er in Grausamkeit und Lüsternheit die Macht eines Königs mit der Gesinnung eines Sklaven ausgeübt hat. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie der hohe Priester und die Ältesten ihn schmeicheln, dass er ein wunderbarer, gerechter Herr über Israel sei. Er hat Blutbäder angerichtet in Israel. Nun kommen aber der hohe Priester Hananias und die Ältesten mit einem Anwalt gemeinsam zu diesem Machthaber und sie haben nur eins im Sinn, dass Felix ihrer Anklage folgt und Paulus den Prozess macht. Möglichst, so kann man herauslesen, mit tödlichem Ausgang. Denn, so lautet der Hauptsatz ihrer Beschuldigung, wir haben erkannt, dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er Anführer der Sekte der Nazarener ist. Also was den Aktionsradius des Paulus angeht, den ganzen Erdkreis, das war damals eine Übertreibung. Letzten Endes war es ein prophetisches Wort. Mittlerweile ist der ganze Erdkreis erfasst. Aber auch im Kern haben sie die Wahrheit gesagt. Nämlich, das Evangelium von der Gnade Gottes, die Verkündigung, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er über den Tod triumphiert hat, das schafft Unruhe, damals und heute. Es schafft heilsame Unruhe in den Herzen der einen, die sich bekehren lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wie Petrus in der Pfingstpredigt sagt. Es schafft aber auch böse Unruhe und wütendes dagegenhalten bei denen, die von einem gnädigen und allmächtigen Gott nichts wissen wollen. Und dieser Gegensatz treibt diese Menschen von jeher, diese zwei Lager, in entgegengesetzte Richtungen. Du tust mir kund den Weg zum Leben, betet David im Psalm 16. Und durch alle Zeiten hören wir den Ruf Jesu, ich bin der Weg. Der erste Psalm in der Bibel endet mit den Versen, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Da ist dieser Gegensatz angelegt, der Weg der Gerechten führt ins Licht, in die Wahrheit, ins erfüllte Leben und endlich in die Herrlichkeit. Und der Weg der Gottlosen führt immer mehr in die Lüge, immer mehr in die Dunkelheit, ins Verderben. Der Weg der Gottlosen vergeht. Das Gute für die, die Stimme des guten Hirten hören und seinem Weg folgen, ist, der Herr kennt uns nicht nur, sondern er ist nicht fern von uns, er geht mit uns. Gott ist mit denen unterwegs, die ihm gehören. Und das ist das ganze Wesen des Christseins. Gemeinsam mit Christus immer weiter fortschreiten in einem neuen Leben, in einem geheiligten Leben, eben auf dem heiligen Weg. Und auf diesem heiligen Weg gilt nur eins, der Wille Gottes. Sonst ist es kein heiliger Weg. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und die Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und sie folgen mir. Wer nicht dem Ruf seines Erlösers folgt, wer sein Leben und seine Entscheidungen nicht auf Gottes Wort gründet, der verfängt sich unweigerlich im Netz des Lügners. Und das ist ja der Weg der Welt, der Normalzustand der von Gott getrennten Menschheit. Jesaja kennzeichnet diese aus Stolz geborene Ursünde der Menschheit mit diesem berühmten Satz, wir gingen alle in die Irre, ein jeder sah auf seinen Weg. Das war die Diagnose der tödlichen Krankheit. Und im nächsten Satz verkündet Jesaja die Heilung, nämlich das Evangelium, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus nun kannte beide Wege. Zuerst seinen Irrweg in die Gottesferne, getrieben vom religiösen Leistungsdenken, eine Gefahr für uns alle. Und dann, nach seiner Begegnung mit dem Auferstandenen, entdeckt er den Weg der Gnade, den Weg des Erbarmens, den Weg der Rechtfertigung, der Gerechtsprechung. Auf dem Irrweg meinte er, seine eigene Gerechtigkeit aufrichten zu müssen und die Beherrschung des Gesetzes durch ihn unter Beweis stellen zu müssen vor Gott und den Menschen. Und er scheiterte furchtbar. Statt Gott und seine Mitmenschen zu lieben, verfolgte und hasste und zerstörte er. Das Gute, das er eigentlich wollte, so bekennt er es später im Römerbrief, das Gute, das er eigentlich wollte, das tat er nicht. Und das Böse, das er eigentlich nicht wollte, das er hasste, das tat er, der religiöse Mensch. Und so scheitern alle religiös getrimmten Menschen. Alle. Alle, die das Gesetz als Grundlage für ihr Gottesverhältnis ansehen. Sie tun das, weil sie ihr Vertrauen in grandioser Selbstüberschätzung in sich setzen, statt auf den gnädigen Gott. Sie verstehen nicht und glauben nicht, dass Gottes Gottheit gerade darin besteht, dass er den Hilflosen hilft und dass er den Heillosen das Heil schenkt. Gott kommt uns als Liebender entgegen, als Erbarmer, als Retter. Und er kommt uns nicht zu 50% entgegen, damit wir dann die restlichen 50% zurücklegen. Er kommt uns auch nicht zu 95% entgegen. Ihr wisst es, er kommt uns zu 100% entgegen. Dazu hat er uns seinen Sohn gesandt. Das ist die 100%ige Lösung und Erlösung Gottes mit uns. Und in ihm, in Christus Jesus, spricht uns der ewige und allmächtige Versöhnung zu, einseitig, nur von ihm, ohne Vorleistung von uns. Die Bibel sagt, Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selber, uns mit ihm hat er versöhnt und er rechnete ihnen, er rechnete uns die Sünden nicht zu, er reicht uns seine Hand, ohne Vorbedingung, ohne Vorbehalt. Und wir dürfen und sollen sie ergreifen, das ist alles. Wir dürfen und sollen dem gnädigen Gott glauben. Denn der Gerechte kann nur aus Glauben leben, nur aus Glauben. Und deshalb antwortet Paulus auf die eben gehörte Anklage mit den Worten, das bekenne ich, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten, was geschrieben steht in der Bibel. Paulus konnte glauben, Paulus konnte dienen und Paulus konnte auf dem rechten Weg bleiben von nun an, weil er nicht mehr selbstbezogen lebte, sondern Christus bezogen. Er hatte an Christus Anteil bekommen, wir auch. Das war die neue Grundlage für sein Verhältnis zu Gott. Nicht das Gesetz spielte mehr eine fundamentale Rolle, war kein Fundament mehr, sondern die Christusbeziehung, das Evangelium. Das müssen wir uns oft immer wieder neu sagen. Was ist die Grundlage unseres Gottes, unserer Gottesbeziehung? Das Gesetz? Nein. Das Evangelium, Christus. Nur Christus allein. Der Pharisäer Paulus hatte das inmitten seines Scheiterns und in der erschütternden Begegnung mit Jesus ein für alle Mal so glasklar erkannt, die Gerechtigkeit Gottes, die in dem Evangelium offenbart wird, ist nicht dasselbe wie die Gerechtigkeit, die das Gesetz von uns fordert. So als eine Wiederholung, ich werde es noch einmal sagen heute, es ist so wichtig, die Gerechtigkeit, die im Evangelium offenbart wird, ist nicht dasselbe wie die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Die Gerechtigkeit Gottes, die wir im Licht des Evangeliums erkennen, und die Paulus erkannt hat, war nicht mehr länger die vergeltende, du bekommst, was du verdient hast, sondern eine heilende und eine befreiende Gerechtigkeit. Und der entscheidende Einschnitt zwischen diesen beiden Qualitäten geschah am Kreuz. Es ist vollbracht, rief das Lamm Gottes, das unsere Sünde auf sich nahm. Vergebung, Rechtfertigung, Heiligung, alles um Christi willen, allein. Das war der neue Weg, den die Feinde des Evangeliums damals eine Sekte nannten und die Feinde des Evangeliums heute wieder eine Sekte nennen. Dabei ist es der einzige Weg aus dem geistlichen Tod heraus. Heraus aus der Sackgasse der Gesetzlichkeit. Hinein ins wahre Leben. Ins ewige Leben sogar. Ich kann manchmal richtig mitempfinden, manchmal so Anflüge bekommen beim Bibellesen, wie sehr Paulus dieses neue Leben genossen haben muss. Richtig, das Wort genossen ist hier, er hat es genossen. Endlich befreit von der Zwangsjacke der Gesetzlichkeit. Welch ein Jubel! Ich muss es nicht bringen, Gott hat alles gebracht. Er war mit dem unterwegs, der in der Bergpredigt verkündigt hat, dass er, nur Jesus, kein anderer Mensch jemals zuvor und danach, dass er das Gesetz erfüllt. Und das heißt vor allem, dass er den Dreh- und Angelpunkt des Gesetzes, das Liebesgebot, zur Geltung und zur Erfüllung gebracht hat. Der Mensch gewordene Sohn Gottes liebt uns, die Sünder, so bedingungslos und so radikal, dass er sein Leben für uns hingibt. Und gerade in dieser vollkommenen Erfüllung des Liebesgebotes wird Jesus Christus für alle, die sich nach Erlösung sehnen, zu dem Weg schlechthin. Er ist der Weg ins Heiligtum, sagt der Hebräerbrief. Heute schon ist er der Weg des Friedens für uns, morgen ist er für uns der Weg in die ewige Herrlichkeit. Aus diesem Grund werden die Jünger in der Apostelgeschichte immer wieder am laufenden Band, kann man sagen, als Anhänger des neuen Weges bezeichnet oder als Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen, was auch unser Auftrag ist. Man nennt sie auch in der Apostelgeschichte Unterwiesene im Wege des Herrn. Beachten wir, im Wege des Herrn werden wir nur unterwiesen, wenn wir uns tatsächlich, nicht theoretisch, sondern tatsächlich mit Jesus auf den Weg machen. Also, mit ihm durch den Alltag, mit Jesus. Mit ihm durch den Sonntag, heute. Mit ihm durch die Arbeitszeit, mit ihm durch die Urlaubszeit, mit ihm durch die Arbeitslosigkeit, mit ihm durch die Verzweiflungen, durch die Krisen. Mit ihm über die Höhen des Glücks und wieder runter ins Tal, aber immer mit ihm. Und das ungemein Wohltuende an diesem Weg ist, an diesem Unterwegssein mit unserem Heiland und Herrn, dass wir dabei trotz aller Schwachheit, trotz allen Versagens, guten Gewissens sein können. Endlich befreit vom bösen Gewissen leben. Befreit auch von der Versuchung, die mahnende Stimme des Gewissens klein zu halten, was keine Kunst ist. Oder gar auszuschalten, was ein katastrophaler Fehler ist. Denn das Gewissen ist das wertvollste Warnsystem, das Gott uns gegeben hat. Paulus stellt in seiner Verteidigungsrede die Gewissensfrage in einen speziellen Zusammenhang. Wir haben es vorhin gehört. Er bezeugt, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Und damit bezieht er sich auf den Propheten Daniel. Wir können das im 12. Kapitel des Buches Daniel lesen, wie er in einer himmlischen Offenbarung empfängt, dass die einen zum ewigen Leben auferstehen und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und Jesus bestätigt diese dramatische Scheidung mit folgenden Worten, die werden von Johannes und Matthäus überliefert in verschiedenen Zusammenhängen. Er sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 5 und dann in Matthäus 25. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Und dieses eindeutige Entweder-Oder, das muss jedes empfindsame Gewissen in eine existenzielle Unruhe bringen. Oder sogar Alarm auslösen. Entweder ewiges Leben oder ewige Schmach und Schande, zu welcher Seite gehöre ich denn? Gehöre ich zu jenen, die, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, durch die enge Pforte gehen und auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt? Oder gehöre ich zu jenen, die auf dem breiten Weg laufen, der, Jesus sagt es so, zur Verdammnis führt? Und weil Jesus die Wahrheit ist, relativiert er nichts, er beschwichtigt uns nichts, sondern im Gegenteil, er konfrontiert uns mit der erschreckenden Wirklichkeit, dass es wenige sind, sagt er ausdrücklich, kann man nicht kleinreden, dass es wenige sind, die auf dem Weg zum ewigen Leben unterwegs sind. Und dass es, Jesu Worte noch einmal, viele sind, die auf dem breiten Weg zur Verdammnis hineingehen. Wer sich nun aufgeschreckt durch diese zweifellos klärenden, entscheidenden Worte aufmacht und sich mit gut gemeinten Bemühungen vor Gott und den Menschen beweisen will, wer nach Gründen in sich sucht, weshalb er auf der richtigen Seite und auf dem richtigen Weg sein könnte, der ist in einer aussichtslosen Lage. Dem geht es wie Paulus vor dem Damaskus, vor diesem alles wendenden Ereignis vor Damaskus. Oder es geht ihm wie Luther vor der Entdeckung, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Der eine, der Paulus, saß auf dem hohen Ross der Selbstgerechtigkeit, der eingebildeten Leistungsgerechtigkeit. Und er meinte, das Gesetz als Leiter ins Himmelreich benutzen zu können. Der andere, Luther, wurde gequält vom bösen Gewissen. Er kasteide sich, er strengte sich unentwegt an, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten, und er konnte es nicht. Und du kannst es nicht, Sonja, und ich kann es nicht, und keiner kann es. Zum Glück auch für uns, die wir auf dem Boden der Reformation stehen, holte der barmherzige Gott den Luther schließlich aus dem Irrtum heraus, dass er sich seine Würdigkeit vor Gott verdienen könnte. Im Licht des Evangeliums erfuhr Luther, dass Gott unser Unvermögen, sein Unvermögen, das Gute zu tun, das Gute aus eigener Kraft zu tun, in seiner freien Gnade vergab. Und dass er ihn und uns annimmt, so wie wir sind, so wie er Luther damals war. Also am Anfang steht immer, Gott liebt Luther. Gott liebt dich und sogar mich. Und alles Weitere folgt daraus für uns als geliebte Kinder Gottes. Denn Paulus musste der barmherzige Gott aus dem Wahn seiner Selbstgerechtigkeit herausholen. Das war ein anderer Typus als Luther. Alle sind in jeder Christen, in jeder Versammlung vertreten. Der Typ, der Typ, der Typ. Luther und Paulus und noch andere Verzagte. Und als Paulus da im Staub lag, regelrecht, das ist schön, wie Gott das macht. Er macht nicht nur so theoretische Bilder, sondern er wirft den Paulus in den Staub. Aber zugleich umleuchtet ihn das Licht aus dem Himmel, wie es in Apostelgeschichte 9 heißt. Da, als das geschah, da war es um die Selbstheiligkeit des Paulus geschehen, ein für allemal. Und von nun an wusste er ganz tief mit allen Fasern seines Lebens und allen Regungen seines Gewissens, in mir selbst, in meiner eigenen Natur wohnt nichts Gutes. Das war wieder ein Zitat aus Römer 7, die meisten kennen es. Das dürfen wir auch mal sagen, wir müssen es nicht laut hier sagen, nein, wir können es zu Hause sagen, nicht als zerknirschte, sondern Gott weiß es längst, er sagt es uns durch dein Wort, in meiner Ebos Natur wohnt nichts Gutes. Nichts heißt nichts. Deshalb, weil er das so klar erkannt hat, deshalb sagt er dann, dass sein Eifern für das Gesetz nur Schaden gebracht hat. Er schreibt es später den Philippern, da sitzt er schon in Rom im Gefängnis und dann schreibt er ihnen das. Und es ging ihm nur noch um eins, schreibt er den Philippern auch und uns heute. Er wollte nur noch die eine Wahrheit verkündigen. Ich lese jetzt mal vor, wie sie die neue Genfer Übersetzung im dritten Kapitel des Philipperbriefes bringt. Jesus Christus, meinen Herrn, zu erkennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Also übte sich Paulus in dieser Konzentration seines Lebens auf Christus allein. Und alles andere, was er bisher an eigenen Kraftakten vollbracht hat, hat er ja, um den Forderungen des Gesetzes zu entsprechen, das bezeichnet er nun als Dreck, damit ich Christus gewinne. Und vor seinen Anklägern, dem Hohen Priester und den Ältesten aus Jerusalem und vor dem römischen Statthalter Felix, sagt Paulus nun das Gleiche mit anderen Worten. Im Kern das Gleiche. Er sagt, darin übe ich mich allezeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das hängt total zusammen mit dem, was wir eben aus dem Philipperbrief gehört haben. Das Gewissen ist ein nicht überschätzbar großes Geschenk Gottes an uns. Tiere haben kein Gewissen. Das macht unter anderem die Würde des Menschen aus, den wir auch im Grundgesetz zugesprochen bekommen. Tiere haben kein Gewissen und Menschen, die ihr Gewissen durch fortwährendes Missachten der warnenden Stimme oder auch durch egoistische Exzesse abtöten, die werden schließlich unmenschlich. Das Gewissen ist nicht die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes steht in der Bibel. Ich zitiere mal jetzt einen Satz von John MacArthur, was kompliziert ist, aber schön. Er nennt die zum, er sagt, das Gewissen ist eine zum Menschsein gehörende Fähigkeit, die unser Tun und Denken im Licht des höchsten, von uns erkennbaren Maßstabs beurteilt. Eine menschliche, von Gott geschenkte menschliche Fähigkeit, dass wir unser Tun und Denken im Licht des höchsten, von uns erkennbaren Maßstabs beurteilen. Und nun kommt ein Qualitätssprung. Wohl dem, der nicht nur gesellschaftliche oder ideologische Traditionsformen zum Maßstab hat, sondern das biblische Wort. Also die Ordnungen Gottes, die Weisungen Gottes, die Verheißungen Gottes. Es ist ja sehr modisch geworden, heute mehr denn je, dass sich jeder sein eigenes Wertesystem zurecht bastelt, irrigerweise meinend, der Mensch habe ein autonomes Verfügungsrecht zu bestimmen, was gut und böse ist. Oder, wie Nietzsche postulierte, der Mensch könne sein Leben jenseits von Gut und Böse entfalten. Dass Nietzsche die letzten 11 Jahre seines Lebens von 1889 bis 1900 im Wahnsinn verdämmert hat, das spielt es hier keine Rolle, sondern wichtiger ist, dass für jeden Menschen der Zeitpunkt des Erwachens kommt, des Erwachens in der Wahrheit, für jeden. Und für viele, wir erinnern uns noch an die Worte Jesu vom schmalen und vom breiten Weg, für viele wird es ein böses Erwachen. Deswegen beten wir auch für viele, hoffentlich. Paulus berichtet im Römerbrief von einem Tag, Römer 2, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird. Dann wird der absolute Maßstab, das heilige Wort Gottes, das Gesetz Gottes, jedem Menschen in höchster Klarheit aufleuchten. Zumal, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt an diesem Tag, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Römer 2,15. Also, sich heute schon wie Paulus darin zu üben, allezeit ein unverletztes, ein reines, ein funktionstüchtiges Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen, das ist das Klügste, was wir tun können. Wir üben dann richtig, wenn wir nicht wieder in die vorhin erwähnte Gesetzlichkeitsfalle tappen. Die Gefahr droht sozusagen immer, weil unsere Natur darauf angelegt ist, es gibt keine eigene Gerechtigkeit in mir und in dir. Seit wir gefallen sind, ist das vorbei. Bis demnächst, wenn wir befreit sind von der Gefallenheit. Aber nun kommt es, da wir ja nicht nur Gefallene sind, werden wir, sofern wir an Jesus hängen und erlöst sind, werden wir immer Zugang zu der Gerechtigkeit Gottes haben. In uns ist keine, aber seine Gerechtigkeit steht uns jede Minute zur Verfügung. Jesus sagt, ich bin die Tür, tretet durch mich hinein in die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden, der wird errettet werden. Johannes 10. Christus Jesus, sagt Paulus später im Brief an die Korinther, er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Also durch ihn und mit ihm können wir dann auch Gutes tun. Mit ihm, durch ihn. Und wenn wir das Gute versäumt haben, wenn ich morgen spätestens wieder in irgendeiner Lieblosigkeit oder in einem egoistischen Tun oder Denken zapple, dann wird mich hoffentlich und uns alle das Gewissen alarmieren. Das ist das unverletzte Gewissen. Es bringt uns rechtzeitig, wenn wir wieder einmal in der Falle hängen, wieder zur Umkehr. Aber nie wird uns das gute Gewissen, das reine Gewissen, das funktionstüchtige Gewissen, das an der Bibel geschulte Wissen dazu raten, nun, nachdem wir wieder mal Verfehlungen und Versündigungen erlitten und anderen zugefügt haben, nun unsere Anstrengungen zu verdoppeln, damit wir doch noch das letzte Gute aus uns rausholen. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, sagt Paulus, sagt Evo, sagt Marianne und jeder, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Und deshalb gilt gerade für die Pflege des guten Gewissens, wir sollten nicht nur unsere Autos pflegen, sondern auch das gute Gewissen ganz besonders, der Grundsatz, nichts wie hin zu Jesus. Nichts wie hin. ihn immer wieder anzurufen, ihn immer wieder zu bitten, dass er meinen Mangel ausfüllt. Das gehört zum normalen Christenleben. Also ich will wahrhaftig leben, ich will endlich liebevoll statt selbstsüchtig sein, also bete ich. Etwa, Herr, hier bin ich, führe du mich in die Wahrheit und bringe du mich in die guten Werke, die du längst im Voraus bereitet hast. So steht es in der Bibel, Epheser 2 zum Beispiel. Oder ich habe wieder einmal versagt, ich habe sündhaft geredet, ich habe ichhaft taktiert, ich bete, Herr, hier bin ich schon wieder, ich bekenne dir meine Sünden, dann sage ich sie auch beim Namen, ich war zur Sonja lieblos, etwa. Und ich danke dir, dass du treu und gerecht bist und dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mir alle Ungerechtigkeiten rausnimmst, dass du mich reinigst. Du bist die Sühnung für meine Sünden. Danke, Herr Jesus. Das ist so das tägliche Beten in 1000 Variationen. Und so wird unsere Übung, wie Paulus ein unverletztes Gewissen zu haben, zu einem Leben der ständigen Zwiesprache mit Gott. Das ist dieses Betet ohne Unterlass aus dem 1. Thessalonicher Brief. Die Hauptsumme aller Unterweisungen, so schreibt Paulus an Timotheus, ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. 1. Timotheus 1,5. Und das erleben wir nur, wenn wir im Sieg und in der Niederlage aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben es eben gehört, Sabine hat aus Psalm 34 vorgelesen, die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Keine unserer Verkehrtheiten und unserer Versündigungen darf uns noch dazu bringen, uns vor Gottes Angesicht zu verstecken, wie es Adam und Eva versucht haben. Wir müssen nicht mehr in Scham versinken. Wir müssen nicht mehr schamrot werden, weil wir uns auf unseren Erlöser berufen können und sollen. Schlusssatz aus dem Hebräerbrief. Durch das Blut Jesu haben wir die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen mit dem Blut Christi, das Opfer Jesu alleine für unser Herz gelten lassen und los von dem bösen Gewissen. Und lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Hebräer 10, das war der Schlusssatz. Jetzt bete ich noch kurz. Und wenn jemand auch beten will, bitte, jeder ist eingeladen natürlich. Herr Jesus Christus, wir rühmen deine vollkommene Liebe, die du uns offenbart hast in der Hingabe deines Lebens am Kreuz auf Golgatha. Es ist viel mehr, als unsere kleine Seele und unser kleiner Geist jemals erfassen können. Aber dass du uns immer mehr hineinführst in diese vollkommene Wahrheit und Wirklichkeit des neuen Lebens mit dir, das ist unsere Bitte. Wir bitten dich, dass du uns gerade im Versagen heute noch und morgen und jeden neuen Tag, dass du uns so beim Namen rufst und uns wieder so spüren lässt, dass du uns liebst und aufhebst und an dein Herz ziehst, dass wir immer mehr nur noch dich immer tiefer erkennen wollen und nur noch unter deiner Herrschaft leben wollen. Denn es ist die Herrschaft der Gnade. Amen.